Jan, schön, dass du wieder dabei bist.
Guten Tag, Clemens. Ich freue mich.
Gut an. Traumhaft. Also für alle Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, die wir natürlich herzlich grüßen. Wir haben gerade angefangen aufzunehmen. Da gab es Tonprobleme und Jan hat sich angehört wie ein
Roboter.
Wie ein Roboter auf Reibeisen. Und jetzt hat er eine Stimme wie ein Himmel.
Juhu. Ja. Halleluja.
Herrlich. Ich wollte ja einsteigen, Jan. Also noch mal von vorne. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel.
Im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Na, das tägliche, erstmal nur das tägliche.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
und die Herrlichkeit.
In Ewigkeit. Amen.
Amen.
So, das ist das Vaterunser, das wir alle so kennen. Und wie gesagt, ich näher mich ja diesem Vaterunser seit gefühlten 25 Jahren.
Ja, du strugglest mit diesem antiken
und ich
Text.
Ich spreche es nie mit. Ne? Ich habe es jetzt gesprochen in dem Sinne, weil ich über das über den Text nachdenke, weil ich darüber reflektiere. Und es gibt mehrere Dinge, über die ich reflektiert habe. Zum Hintergrund, wir hatten das geistliche Abendbrot. Das ist so ein evangelischer Abendkreis, in dem man sich einmal im Monat, mehr oder weniger, ich glaube, ich war ja 3 Monate jetzt nicht dabei, trifft und über Themen zum Glauben oder zur Bibel unterhält. Und diesmal war, die Katrin war diesmal dabei, die recht jung ist noch, und hat einen Impuls mitgegeben. Und der Impuls war, zum einen war das Vater unser. Und da haben wir drüber nachgedacht. Ich war an dem Abend sehr hungrig, habe die ganze Zeit den Mund voll gehabt und gemacht.
Das tägliche Brot ist auch echt lebenserhaltend.
Genau, absolut. Und es hat mir geholfen zu reflektieren. Und während die anderen so gequatscht haben und ich gekaut habe. So. Und als ich dann fertig war mit Gekaue, kam mir dann doch ein paar Gedanken dazu, die ich äußern konnte. Und diese Gedanken war zum ersten Mal Vater. Also erstmal ging es um den Vater. Ich habe mich da sehr, sehr jahrelang dran aufgehängt, dass man doch so altmodisch nicht sein kann und ständig vom Vater sprechen kann. Das ist doch nicht Gender und überhaupt nicht gerecht und es muss doch eigentlich auch Mutter heißen. Und warum Mann, warum nicht Frau und so weiter. Und dann muss man aber nochmal so ein bisschen klar werden im Kopf. Das wurde ich jetzt anscheinend erst mit 41, aber Gott im Himmel, ne? Ich bin noch jung. Dass mir aufgefallen ist, dass früher, dass zu einer Zeit, vor 2000 Jahren, als es um einen Vater ging, der Vater in einem Patriarchat derjenige war, der harte Typ war, der die harte Arbeit gemacht hat, der maximal abends nach Hause kam, wenn er überhaupt nach Hause kam, der abgeschuftet war und die Frau hatte sich um die Kinder zu kümmern und die Kinder zu lieben, aber der Vater hatte es nicht zu tun, der musste wenn da mal auf den Tisch schauen. So, das war das typische Vaterbild. Ja. Und ich würde jetzt mal sagen, dass auch die Vater-Kind-Beziehung jetzt nicht die sensationell geilste war zu der Zeit. Und wenn man dann plötzlich von einem Vater spricht, der liebevoll ist, der auf einen zugeht, der einen Arm nimmt, der für Erlösung sorgt, dann ist das ein krasser Paradigmenwechsel zu der Zeit gewesen. Das ist revolutionär, wenn man sich das überlegt.
Ja.
Ungefähr so revolutionär, wie wir irgendwann auch gesagt haben, vor 100 Jahren, dass die Frau wählen gehen darf. Das war auch revolutionär. Genauso wie wir heute plötzlich sagen, dass andere Dinge revolutionär sind, die wir vorher nicht gedacht hätten. So revolutionär war es früher.
Ja? Ich will es noch ein bisschen anspitzen. Das hatte was Skandalöses, was Skandalhaftes.
Absolut.
Weil alles, was mit der Sphäre des Göttlichen zu tun hat, das war etwas Hoheitsvolles und etwas, was Ehrfurcht, aber auch Furcht sogar eingeflößt hat. Und die Priesterkasten und die Priesterinnen, auch in den paganen Kulten und Religionen drumherum, in Griechenland, in Rom, das waren Hierarchen. Und die haben Opfergaben eingefordert und Folgsamkeit und haben sich hingestellt als die Vermittler zwischen dem dreckigen irdischen, dem Plebs da unten und den Göttern da oben. Und in dem Moment, in dem Jesus seinen Freunden sagt, wisst ihr was, du darfst mit Gott im Himmel sprechen wie zu einem Familienvorstand in dieser Nähe. war das etwas Unmittelbares, ohne Mittler. Es brauchte, ja. Es wurde unmittelbar. Gott war unmittelbar zugänglich auf einmal. Und er hat's, das ist in unserem Sprachgebrauch verloren gegangen. Er sprach nicht von Vater, sondern von Abba, also im Hebräischen. Es ist eher Fati, ein Diminutiv, eine Verniedlichungsform.
Muss ja mal
Jesus wollte es, Jesus wollte es noch mehr anspitzen.
Ja.
Also die Allmacht Gottes, Fati zu nennen, klingt selbst in unserem Ohr ja wirklich, eigentlich anmaßend, nicht gerechtfertigt.
Ja,
aber Jesus überspitzt es da an der Stelle, um den Punkt deutlich zu machen, ja. Dass wir uns Gott nähern sollen in dem Glauben und Vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Also diese Familienmetapher, die zieht sich durch bei Jesus, auch in seiner Predigt. Beispielsweise das Gleichnis vom barmherzigen vom Vater. Der sagt, Sohn, du warst echt der Letzte. Aber ich freue mich einfach, dass du wieder da bist. Und er nimmt ihn in den Arm. Jesus hat mehrere solcher Metaphern und bleibt. Oder wenn er sagt, ihr seid Erben des Himmelreichs. Erben, also man erbt etwas, damals in der Gesellschaftsform, wenn man Familie ist. Der Sohn erbt vom Vater.
Und zwar der Erstgeborene.
Ja,
also
ja.
Es ist auf jeden Fall ein Wahnsinn, was
wunderschön.
Was dieser Begriff eigentlich aussagen soll. Und wenn man das als Hintergrund hat und sich dem klar wird, dann ist das eigentlich ein sehr, sehr schöner Begriff. Und natürlich, und das ist das, was ich dazu sagen muss, Menschen heute, die das Gebet sagen, und dieses Gebet soll ja am Ende eine Art von Es soll ein erlösendes, es soll ein beruhigendes, es soll ein wärmendes Gefühl auslösen. Es soll ausdrücken eigentlich, dass ich mal kurz für einen Moment, und wenn es nur der Moment dieses Gebetes ist, dieses Sprechen dieses Gebetes, ich will nur für einen Moment die Berührung fühlen, die diese Herrlichkeit ausdrücken könnte. Ich will für einen Moment mal kurz meinen Kopf in den Himmelreich strecken. Das ist die Idealvorstellung dieses Gebets. Und das ist wirklich eine schöne Vorstellung.
Und wie entlastend. Also
ganz genau.
Wir in unserer aufgeklärten Welt haben oft den Anspruch, alles in der Hand zu haben. Also wir sind die, die alles in der Hand haben und kontrollieren sollen.
Genau.
Nach Kräften. Aber dann zu beten, dein Wille geschehe. Und es wird gut sein. Das hat was Entlastendes, weil ich mich selbst im Gebet daran erinnere, es gibt etwas, was größer ist als ich. Ich bin nicht der Herrscher der Welt, kann ich nicht sein, muss ich nicht sein, den gibt es schon. Und ich darf mich dem nähern und anvertrauen, wie im Familiensetting. Das Kind zur Mutter, zum Vater.
Genau, und wenn man sich das mal klar macht und dass dieses Gebet das ausdrücken soll, dann kann ich mal auch verstehen, wenn es heute Menschen gibt, die zum Beispiel einen Vater hatten, sagen wir mal als Beispiel, es gibt eine ganz traumatische Geschichte, der Vater hat jemanden missbraucht, geschlagen zum Beispiel oder immer angeschlagen.
Oder die Mutter.
Aber sagen wir mal, der Vater wäre eine Reizfigur in dem Moment, dann kann ich mir vorstellen, dass jemand sich hinsetzt und sagt, nee, Vater unser kriege ich im Himmel nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich kriege das Wort nicht aus meinem Mund raus. Dann würde ich in dem Moment sagen, das ist vollkommen in Ordnung, dann nimm eben nicht Vater. Sagt Gott im Himmel, Mutter im Himmel, was auch immer. Du kannst ja, wenn mir das einem klar wird, dass dieses Vater ein Angebot ist, aus einer Perspektive eines Menschen heraus, der gesagt hat, für mich ist das eine schöne Vorstellung, heißt das nicht, dass es für jeden eine sein muss. Das bedeutet auch, natürlich kann man auch Mutter im Himmel sagen, wenn es für jemanden genau den gleichen Effekt auslöst, tu es.
Ne? Würde ich sofort mitgehen, auf jeden Fall.
Diese Erkenntnis kam mir dann schon in dem Moment, dass man sich darauf nicht so festnageln muss, sondern nochmal die Geschichte sich klar machen muss. Dann ist mir etwas anderes sehr stark aufgefallen. Und zwar, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich finde, dieses auch wir wird das habe ich jetzt nochmal bewusst letztens im Gottesdienst mal zugehört, sowas von verschluckt, dass mich das eigentlich schon ziemlich ärgert. Also das ist einer der wichtigsten Sätze in diesem Gebet, meiner Meinung nach. Denn auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da steht nicht drin, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nee, das heißt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist eine krasse Aussage. Und wenn man sich das nochmal klar macht, dann muss das in der Kirche eigentlich, da muss ein Stopp rein, ein künstlicher. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da muss ein Stopp rein, weil das, ich glaube, diese Verantwortung, dass man als Christ seine Schuldigern vergeben sollte, ist den Leuten, die das runternuscheln, glaube ich, nicht so ganz klar. Die sagen sich, ja, ich will ein bisschen Gebet sprechen und mal Gott fühlen, dass da aber noch eine Pflicht mit drin ist, dass man auch sich verhalten sollte, wie Gott es von einem erwartet, steckt da sehr, sehr, sehr stark drin. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, ist wiederum ein Wunsch, weil wir wissen, wir können es nicht immer. Das ist dann wieder ein Gebet an ihn, aber davor wirst du in die Pflicht genommen. Und dieses in die Pflicht nehmen kommt mir oft, und das kannst du vielleicht bestätigen, wenn du sagst es ja jeden Sonntag und weiß ich wie oft, fällt dir wahrscheinlich auch auf, dass man über diesen Satz sehr schnell drüber nuschelt.
Ja, und ich will das mal verknüpfen. Es gibt in der katholischen Liturgie, also in der Eucharistie, einen Gestus, der mir wichtig ist, der in der Corona-Zeit sehr gelitten hat, der Friedensgruß. Der Friede sei mit dir. Und da gibt man sich bestenfalls die Hand, ne? Nach links, nach rechts, den Menschen, mit denen man in der Kirche ist, aber also mit denen man in der Kirche ist. Nicht nur den Menschen, mit denen man in die Kirche reingekommen ist, sondern mit denen man da gerade ist. Bevor man die Eucharistie, das Sakrament empfängt, möge man sich doch mal kurz dieser Aufforderung im Vater Unser gewiss werden. Übrigens kommt, also die Stelle des Friedensgrußes, die ist auch, die war mal verhandelbar. Also dieser Friedensgruß, der hat in verschiedenen katholischen Ritualen einen verschiedenen Ort, einen unterschiedlichen Ort. Der macht am Anfang des Gottesdienstes, ist der durchaus sinnvoll. Nach dem Vater Unser ist er sinnvoll. Direkt vorm Empfang der Eucharistie wäre er sinnvoll. Wir haben ihn zurzeit in der katholischen Liturgie, in der katholisch-römischen, nach dem Vater Unser. Man spricht das Vater Unser. Direkt im Anschluss ist die Aufforderung, sich den Frieden zu wünschen. Und mit diesem Frieden impliziert ist auch, ich vergebe dir. Ich wünsche dir den Frieden. Ich wünsche dir Frieden. Ich wünsche mir Frieden mit dir, die wir jetzt gleich gemeinsam hier Communio, Gemeinschaft, Kommunion halten.
Ich muss mal ganz kurz an die Tür, Moment.
Tür. Die Paketdienste, die Post. Irgendwer bringt hoffentlich was Gutes ins Hause von Clemens. Möge es keine Rechnung sein. Tja, der Friedensgruß. Ich bin ein bisschen überrascht und freue mich, dass Clemens gerade dieses Gebet für sich entdeckt, weil der wirklich in den letzten Jahren, die 20, die ich ihn kenne, damit rumstruggelt.
Führe er fort.
Der Friedensgruß impliziert Vergebung. Ich wünsche dir den Frieden, ich wünsche mir Frieden mit dir, egal was vielleicht vor uns war. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, dass die Menschen, die im Gottesdienst einander kennen und Alltag teilen, das war ja mal so eine Idealvorstellung. Die gibt's heute kaum noch. Also heute ist es in der Regel, dass da Leute möglicherweise sogar vereinzelt in einer sehr großen Kirche sitzen und dann reicht es nur noch zu so einem Zunicken aus der Ferne bei diesem Friedensgruß. Und das, was da mal mit impliziert war, nämlich dieses, hör mal, wir gehen jetzt gemeinsam hier und feiern Gemeinschaft mit Jesus, aber auch untereinander, das ist oft verloren gegangen. Insofern ist es fast kein sprechendes Zeichen mehr. Und nach Corona, das war ja gerade mein Anfang, mochten sich die Menschen nicht mehr berühren. Und dann war es höchstens noch ein verstörtes, zögerliches und manchmal auch ein bisschen widerwilliges Zunicken. So auf Anspruch des Priesters. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Ich versuche inzwischen diese Aufforderung ein bisschen zu modifizieren. Gebt dem Frieden Raum unter euch oder das ein bisschen... Ja. Dass sie gelockt werden, die Menschen, die da gleich gemeinsam Kommunion empfangen, dass sie auch was von der Gemeinschaft zeigen, die wir da feiern. Also es ist sehr existenziell, dieses sich vergeben können.
Ja, absolut. Und vergeben können und sich die Schuld, der Schuld immer wieder bewusst zu sein, die man selber hat und die man auch zu verstehen, dass andere Menschen eben auch fehlbar sind wie man selbst. Ich glaube, das ist also eine Kunst, an der wir heute noch rumtrainieren. Und mir fällt immer mehr auf, nachdem ich dieses Gebet dann mehr und mehr reflektiert habe, dass wir gerade, und das haben wir, glaube ich, schon öfter mal besprochen, aber es fällt mir trotzdem wieder auf, dass wir gerade einen ganz wichtigen Raum verlieren, indem wir uns schulen. Und das kann, das ist da, wie, ja, es ist eine gute Schule. Man kann da durch eine gute Schulung gehen. Auch man muss gar nicht an Gott glauben, um da trotzdem durch eine gute Schulung zu gehen. Dieses Gefühl zu entwickeln, ich empfinde auch emotional etwas für, also ich bin auch emotional, empfinde etwas für andere Menschen und meine Umwelt, um die Welt an sich. Also mal durch die Welt zu gehen und zu verstehen, dass es eben nicht nur alles Ratio ist, dass es eben nicht so ist, dass wenn man die Social Media anmacht und man jetzt wieder den neuesten Trends geht, dass man denen hinterherrennen muss und da sich gehetzt fühlt, sondern dass man versteht, da gibt es viel, 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 viel mehr Raum für eine emotionale Tiefe, die wir wahrscheinlich noch gar nicht alle bis zum letzten Punkt ergründet haben. Und da fiel mir was auf, was ich gehört habe letztes Mal im Podcast von Brand, glaube ich, das war Lanz und Brecht, glaube ich. Da wurde nochmal erwähnt. Also erst einmal, dass zwei Dinge ganz interessant. Erstes ist, das ehrenamtliche Engagement von Jugendlichen steigt stetig jedes Jahr. Was ich abgefahren krass fand. Das habe ich mir gedacht, wow, das wusste ich nicht. Das ist ja schön. Ne? Also Jugendliche bringen sich ehrenamtlich viel mehr und mehr ein. Pro Jahr steigt die Zahl. Zweitens fand ich auch interessant, dass man mittlerweile eine, sagen wir mal, Korrelation herstellen kann, wenn man festgestellt hat, zwischen den Jugendlichen, die sich depressiver verhalten und alleine fühlen, ist damit in dem Moment angestiegen, als das Smartphone auf die Welt kam. Also vor 20 Jahren circa ging es los. Das heißt, man kann
erstaunliche
Korrelation herstellen.
Ja.
Damit will ich nicht das Smartphone verteufeln. Ne, das hat nichts mit dem Smartphone zu tun, sondern damit, wie wir die Kinder und Jugendlichen darauf losgelassen haben. So wie wir nicht jetzt die Straße verteufeln können, weil da Autos fahren und überfahren werden können, sondern wie lassen wir sie auf den Verkehr los? Wie erziehen wir die Kinder dahin? Und ich stelle fest, dass wir heutzutage die Kinder in der physischen Welt überbehüten und in der digitalen Welt vernachlässigen. Und dadurch, was entsteht, was ganz gefährlich ist, dass man in der physischen Welt vorhanden ist, physisch, aber emotional komplett verloren. Und das ist der Moment eigentlich immer gewesen, oder hätte er sein sollen, wo Kirchens, evangelisch, katholisch, was auch immer, die Lücke füllt und sagt, wir geben euch eine Orientierung. Und das ist wie eh und je die Chance, und ich glaube, und das hast du ja auch mal erwähnt, dass bei dir immer wieder mehr Jugendliche anklopfen, ich glaube, das ist ein Gefühl, das spüren mittlerweile die Jugendlichen auch. Ich glaube, es gibt eine Sehnsucht, eine wahnsinnige Sehnsucht nach einem emotionalen Kompass. Der ist nämlich wirklich abhandengekommen.
Ich staune ein bisschen, dass wir über dieses, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, wir den Weg gefunden haben zur Emotion. Das ist für dich ein Herzensthema, das weiß ich. Mehr auf die Emotionen oder den Emotionen den Raum zu geben, den sie.
Sind ja auch die Glaubensfühler, weißt du?
Nein, es ist völlig richtig. Es ist völlig richtig. Bevor ich jemandem vergeben kann, das Problem ist, glaube ich, zwischen Herz und Kopf. Denn ich bin verletzt irgendwie auf der Herzebene. Wenn mir jemand was schuldet, wir sprechen ja in der Regel hier nicht von Geldschulden, monetär. Nee. Das gibt's auch, aber das ist in der Regel nicht das Thema des Vaterunsers, ne? Sondern es ist eher dieses Verletztsein und das ein verhärtetes Herz gegenüber jemandem zu haben und dann zu sagen, boah, und da springe ich jetzt drüber. Aber das eine ist das Herz und die Entscheidung, da springe ich jetzt drüber, ist eine Entscheidung. Das ist eher der Kopf. Mhm. Das heißt, es braucht eine Vermittlung, eine Reflexion zwischen beiden.
Also das stimmt.
Ja. Das ist vielleicht der Ort der Seele, ne? So ein seelisches Thema, wo beides Kopf und Herz irgendwie sich verbinden und sich abrackern um den besten Weg. Und diese Bitte im Vater Unser, du sagst, es ist schade, dass sie oft so weggeschwurbelt wird, sondern es ist ja auch nicht geil übersetzt, wie auch wir, was ist das für ein Deutsch? Also wie antiquiert kann man das bitte?
Hast du recht.
Du hast ja auch schon mal gesagt, dann kann man das nicht mal neu übersetzen. Ja, das ist nicht so einfach. Und dann hatte ich erwidert bei unserem letzten Gespräch zum Vater Unser, dass dieses formelhafte Gebet eine Friedensdimension hat, weil sie Menschen miteinander beten lässt, die sonst vielleicht gar nicht mehr miteinander so Liturgie feiern. Also orthodoxe Christen, Pfingstler, Freikirchliche, Katholische, egal ob liberal oder konservativ, die Evangelischen, das ist die Formel. Und das ist gerade so eine Formel, die noch in der Welt ist. Ja.
Ich hätte den Satz ein bisschen umgeschrieben. Also ich hätte jetzt zum Beispiel in dem Fall würde ich wirklich sagen, und vergib uns unsere Schuld und wir, auch wir, vergeben unseren Schuldigern. So würde ich es ausdrücken.
Um so einen Stolperdring zu haben.
Ja, ich würde einen Und reinbauen, ein Wir, Gedankenstrich, auch Wir, Gedankenstrich, vergeben unseren Schuldigern. Ich glaube dann, wenn man das so sagen würde, dann müssten, glaube ich, viele schlucken. Weil dann wird einmal plötzlich mal klar, was hier gerade eigentlich gesagt wird. Da wird nicht mal so, und vergib uns, ich glaube, die meisten denken nur, da vergib uns doch meine Schuld, super, da gehe ich mal wieder beichten, wie auch wir vergeben unsere Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuch, und vergib uns unsere Schuld, ist das eine. Aber der zweite Teil des Satzes ist immer der wichtigste. Das, was am Ende kommt. Und was am Ende kommt, ist, und wir, auch wir, vergeben unseren Schuldigern. Das ist irre.
Übrigens, wenn ich in der deutschen Übersetzung, wenn wir kurz ein bisschen Wortklauberei, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir. Also so wie, wenn ich könnte lesen, in dem Maß, wie auch wir vergeben. Wenn wir nicht vergeben, habe ich auch nicht den Anspruch, dass Gott mir vergibt. Also das ist noch ein bisschen Witz. Also in der fürchterlichen antiquierten.
Das ist der katholische, der im Satzbau. Katholische Witz dahinter. Den finde ich auch gut. Also ist auch lustig. Also wie gesagt, es ist ein ziemlich wie formelartig stimmt. Hinter jedem Satz steckt wahnsinnig viel Bedeutung. Das stimmt auch. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto klarer wird's. Und die also mal als Beispiel, was mir ein ähnliches Gefühl, glaube ich, vermitteln würde, wie manchen dieses Gebet vermittelt, ist das Bonhoeffer-Lied von guten Mächten. Da hat auch bei uns jemand in der geistigen Abendbrotgruppe gesagt, dass ihr das auch sehr nahe geht, das Lied. Das geht mir auch sehr nahe und vermittelt für mich auch eine Geborgenheit, dieses Lied. Das hat natürlich nicht alle Aspekte drin von dem Vaterunser, aber letzten Endes ist es auch eine Art Gebet. Und man muss sich auch klar machen, wenn einem dieses Vaterunser überhaupt nicht zusagt, weil es einem zu formelhaft ist und man muss sich davor anders nähern, dann muss man es auch nicht nutzen. Also es gibt in der Tat schöne Lieder und Gedichte, die einem das Gefühl vermitteln können, boah, ist das mal schön, das Gefühl zu haben, einfach geborgen zu sein oder sich zumindest in die Illusion hineinzubegeben. Das ist dann je nach Glaubensstand. Und das kann natürlich ein Vaterunser vermitteln, wenn man erstmal semantische Tiefe dieses Gedichtes und mal durchdrungen hat, dann kann das natürlich auch wahnsinnig viel ausdrücken, das muss man schon sagen.
Also ich möchte zu diesem Schuldigern noch ein Zitat von Frère John aus Thésée, der hat einen kleinen Band rausgebracht, das Vaterunser beten. Und zu dieser Stelle, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, da sagt Frère John, um meine Liebe zu bekommen, müsst ihr lieben, sagt uns Gott. Ihr müsst das Wenige in die Praxis umsetzen, was ihr von meinem Evangelium verstanden habt. Ein Schritt nach vorn führt dann zu weiteren Schritten. Das Wichtigste ist anzufangen. Auch wenn man wenig hat, selbst wenn man nichts hat, gilt es anzufangen. Und dann zitiert er die Bibel, wo an zwei Stellen steht, denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, wer nicht anfängt, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Also der steht am Ende bei weniger als nichts. Und man könnte ja sagen, das ist total überfordernd. Aber mich berührt dann dieser Gedanke und der stärkt mich, der rüstet mich auf, dass jeder Mensch ein Quantum Liebe hat. Und das auszubauen und in dieser Liebe den nächsten Schritt auf die Menschen zuzugehen, auch die anstrengend und sperrig sind. Und mehr braucht es nicht, aber das ist auch schon viel. Ne?
Ja, es ist wahnsinnig viel und das kann man nicht alleine, kann man selten alleine, sei denn man ist Jesus. Deswegen sollte man sich da überlegen, in welcher Gemeinschaft man das erreichen kann. Immer das Ziel vor Augen zu haben, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Wir wollen nicht den Menschen schaden, wir wollen keinem schaden, wir wollen schauen, wie wir es auf diesem Planeten irgendwie übereinander schaffen, ohne uns die Köpfe einzuschlagen. Und das bedarf wahnsinnig viel Arbeit, weil wir uns da selbst im Wege stehen. Und das haben viele schon erkannt in der Menschheitsgeschichte und Jesus war eben einer davon, der es auch sehr deutlich erkannt hat und anscheinend gute Worte gefunden hat.
Und es vielleicht ist ein Teil der Nachfolge, für die man sich entscheidet, wenn man Christ ist oder Christin. Mhm. Ja, ich entscheide mich, Christus zu folgen, ja. Denn so bin ich Christ oder Christin, eine Gruppe von Gleichgesinnten zu suchen. Also ja. Ruhig aktiv danach zu suchen, wo kann ich das leben? Also wo begegnen mir Menschen, die an der Stelle auf einer ähnlichen Suche sind? Ja. Und nicht die Hände in den Schoß zu legen und sagen, nee, bei mir, die Gemeinde ist tot, da geht leider nichts, Punkt. Also genau. Was ist das Christliche in mir oder wie kann ich Christ sein heute? Ja, und vielleicht gehört zurzeit eine aktive Suche dazu.
Ja. Aktive Suche, aber natürlich, Christen und Christinnen in Deutschland können nicht die Kirchen retten. Ne? Und die können auch nicht für mehr Geld sorgen. Das will auch kein Mensch, weil das führt zu einer Überforderung. Was Menschen können, ist, sie können, wie du schon sagst, im Kleinen Schritt für Schritt gehen. Und dann geht es wirklich darum, mal den Kuchen zu backen, wenn es ein Festchen gibt, und den mitzubringen. Man muss doch nicht mal teilen. Kuchen nur vorbeibringen, reicht schon aus.
Ja, und das
ist ein Kuchen da. Kleinigkeit.
Und es kann auch wirklich mit aller Zweifel eine Suche sein. Mit allen Zweifeln kann das eine Suche sein. Also,
ja.
Und ich sich dem mal aussetzen und vielleicht gibt es auf einmal so einen Schatz im Acker. Du bist ja auch mit einem gerüttelt Maß an Zweifeln und.
Ja, absolut.
Und auch, genau, trotzdem sagst du, komm, alle paar Monate oder einmal im Monat dieser Abendkreis, dieser Hauskreis. Und manchmal gibt es dann irgendwie so einen Impuls, der weiterführt.
Genau, manchmal ist
und manchmal eben nicht.
Ne? Ja, so ist es. Kann man auch nicht beeinflussen. Man kann nicht erwarten, dass man immer ständig im Himmelreich durch die Gegend läuft. Das ist die Trugschluss. Das hier ist kein Party, das hier ist kein Holiday Park. Ne? Also wir bewegen uns im Leben, nun mal im echten Leben. Das ist hart, da gibt es Tod, da gibt es Schmerz und Leid, da gibt es auch Freude. Und was wir nur können, was wir schaffen können, ist einfach nur eins, ab und zu mal, und das ist wirklich in Sekunden, ich rede ja von Sekunden, ab und zu mal diesen Moment zu erwischen, vielleicht eine Gänsehaut zu bekommen, sich berührt zu fühlen, sich geborgen zu fühlen und dafür gearbeitet zu haben. Und wenn man plötzlich sagt, boah krass, ich habe jetzt wirklich, keine Ahnung, einen Monat lang nachgedacht und plötzlich hatte ich mal kurz das Gefühl, ich hätte was, wow, dann übrigens, war das schon wert. Ne?
Es ist gut, dass wir uns Glaubensdenker heißen, weil ich den Verstand und den Kopf, den muss ich einschalten. Ja. Also wenn die Evangelien unisono von diesem Vater unser sprechen und da steht Vati, dann könnte ich ja also irgendwie denken, Jesus, der verkündet so ein Teddybär-Gott, was Kuscheliges, weißt du, was Süßes, was so. Nein, überhaupt nicht. Also ich muss mich fragen, warum? Warum hat er diese Sinnspitze dahingestellt?
Richtig.
Was war ihm so wichtig, dass er da so überzeugnet, dass er die Allmacht Gottes uns anbietet als Vati? So, da muss selber so jeder mal drüber nachdenken und sagen, okay, ich bete ja nicht Vati unser im Himmel, sondern wir beten Vater unser im Himmel und das ist auch gut.
Also so sagen gute Papa Gründe. Unser im Himmel, wenn sie
genau, also sind. Die Praxis, die wir gerade, aber nicht Papi. Ne? Also das würde dem nicht gerecht, meiner Haltung und meiner Gottesbeziehung vielleicht nicht. So, und da gibt's also ein Gap zwischen dem biblischen und unserer liturgischen Praxis.
Ja.
Und warum ist das so? Das hat gute Gründe. Da muss ich aber, das muss ich verstehen und es bietet sich an, mit meinem Verstand darüber nachzudenken und nach einer Logik zu suchen.
Ich kann vermuten, warum es so ist. Ich glaube, es ist Angst. Es ist und das Misstrauen sich selbst gegenüber. Wenn wir Vati sagen würden, haben wir Angst, dass wir ins Lachhafte, ins Lachse und dann nehmen wir es alles nicht mehr so ernst. Ich glaube, da bin ich fest überzeugt, ich glaube, wenn jemand wie Jesus geglaubt hat, spielte es im Endeffekt keine Rolle, ob er Vater oder Vati sagt, weil sein Glaube so fest war, dass es ihm vollkommen Rille war. Er hat nur gesagt, ey, ich finde den klasse, ich liebe es, Vati, so, dann ist doch gut. Aber er hätte niemals im Umkehrschluss gesagt, deswegen nehme ich alles Lachs hin, nur weil es ein Vati ist. Hey, Alter, was geht? Nee, es war nicht pubertär, es war halt erwachsen, was er von sich gegeben hat.
Da kann man Und es ist wie auf so einer Range, weißt du. Ich kann Gott ansprechen als den Unwahrscheinlichen, den Unbegreiflichen, den Allmächtigen. Das sind ja das ist ja auf der anderen Seite der Range. Der Unfassbare. Das gilt auch alles. Und Jesus war der geglaubt hat, der erlaubt hat, aus seiner Autorität heraus zu sagen. Und vielleicht habt ihr Tage, da seid ihr diesem Allmächtigen so nahe und so verbunden, dass es auch total gut ist und richtig und es sich gut anfühlt zu sagen, Vati.
Oder hey, Buddy.
Weil es so warm und weich oder hey Buddy, es geht um die Beziehung, um die persönliche Beziehung zu dieser.
Und ich glaube, das kommt auf, und ich glaube, das Erkennen dieser Würdigkeit kommt es an. Also bin ich, das ist wie im echten Leben, bin ich es würdig.
Ja, und das kann heute ganz anders sein als morgen.
Ne? So, und es fühlt sich manchmal anmaßend an, jemanden zu duzen und man sollte ihn lieber siezen.
Exakt.
Das kennen wir selber. Ja? Und manchmal duzen wir jemanden, weil wir sagen, es passt gerade sehr gut.
Du, vielleicht ist das auch eine Frage, vielleicht eine Frage von Lebensalter.
Ne? Ja, vielleicht auch das. Oder nicht mal das, vielleicht ist es auch eine Frage von innerer Reife. Die kann ja auch früher oder später
kommen. Zum Beispiel.
Das weiß man ja nicht. Ne? Also spannend, spannend, spannend. Und ich bin wieder einen Schritt weitergekommen. Ich freue mich.
Vielen Dank fürs Thema. Ich habe schnell in mein Bücherregal gegriffen und möchte eine Buchempfehlung für Menschen, die da auch ein bisschen strugglen, möchte ich anbieten. Und zwar von Christian Kuster. Das Vaterunser, eine zeitgemäße Auslegung des Herrengebetes. Aus der Reihe Te Deum Plus. Christian Kuster, das Vaterunser. Hilfreich. Für mich war das hilfreich.
Machen wir die Shownotes, fantastisch.
Danke dir.
Danke dir, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.